Deutschland ade,
sagte vergangenes Jahr eine 250.000 Deutsche.
Und wanderte aus.
Was aber wird später aus ihren Betriebsrenten?
Wenn Auswanderer ihren Lebensabend in fernen Gefilden verbringen.
Das sagt uns Pensionsberater Michael Hoppstetter.
Und erklärt, was Rentner und deren frühere Arbeitgeber dabei beachten müssen.
Außerdem verraten wir, was die Bürger davon halten, wenn sie künftig nach einem vorzeitigen Rentenbeginn ordentlich was dazu verdienen können.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge.
Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und ich bin Fabian Dittrich. Wir sind beide Sprecher des DIA.
Fabian, hast du dir eigentlich nach unserer letzten Ausgabe Gedanken darüber gemacht, wie du im Alter wohnen willst?
Ja, Konstanze Krämer von der Netzwerkagentur Generation Wohnen in Berlin, die war hier und hatte uns beschrieben, welche Wohnformen gerade gefragt sind. Ich habe mir zwar im Nachgang erste Gedanken gemacht, aber ich bin damit noch lange nicht fertig.
Angela aus Neubrandenburg hat auch noch einige Fragen und ist sich nicht so ganz sicher, wie sie es im Alter anstellen soll. Deswegen hat sie uns gefragt, ob es denn deutschlandweit Plattformen und Netzwerke gibt, bei denen sich Interessenten erkundigen können.
Diese Frage haben wir an Konstanze Krämer weitergegeben und so lautet ihre Antwort.
Ja, also gibt es auf jeden Fall und zwar mehrere. Ich empfehle natürlich als allererstes unsere Seite, das ist www.netzwerk-generationen.de. Wir sind eher die Berliner Plattform. Dann gibt es noch die Cohousing-Berlin-Seite, die ebenfalls spannende Beispiele beinhaltet. Und wenn man bundesweit gucken möchte, dann ist es www.wohnprojekte-portal.de. Da findet man von der Stiftung Trias zusammengestellt ganz unterschiedliche gemeinschaftliche Wohnformen bundesweit.
In der letzten Ausgabe haben wir uns über die Alterssitze in Deutschland unterhalten. Heute verlegen wir das Altenteil ins Ausland.
Aber zunächst erst einmal diese
gute Nachricht.
Fabian, es gibt neue Umfrageergebnisse im DIA Deutschland Trend.
Und worum ging es da?
Wir wollten wissen, was die Bürger davon halten, wenn ab dem kommenden Jahr Menschen, die vorzeitig in Rente gehen, unbegrenzt hinzuverdienen können.
Das war ja bisher ziemlich begrenzt. Also es gab nur eine kleine Summe, die man so dazu verdienen durfte.
Das stimmt. Nur während der Corona-Pandemie galt eine Ausnahmeregelung. Die war großzügiger. Diese würde aber zum Jahresende auslaufen. Deshalb hat die Bundesregierung jetzt entschieden, eine neue Regelung in Kraft zu setzen und die Zuverdienstgrenze völlig zu streichen.
Ich schätze mal, in der Umfrage kam raus, dass das die meisten ziemlich gut finden.
Da liegst du richtig. Um das zu erfragen, hätten wir keine Umfrage machen müssen. Das finden die meisten gut.
Ja, warum haben wir dann eine Umfrage gemacht?
Wir wollten wissen, ob die Streichung der Zuverdienstgrenze dazu führt, dass Arbeitnehmer vielleicht früher in Rente gehen.
Und? Machen sie das?
Rund ein Drittel kann sich einen vorzeitigen Rentenbeginn unter diesen Bedingungen vorstellen, weil dann die Rentenabschläge durch den Zuverdienst kompensiert werden.
Mich würde ja interessieren, ob das Einkommen bei dieser Entscheidung eine große Rolle spielt. Also je nachdem, wie viel man verdient, ob man sich dann mehr vorstellen kann oder auch nicht.
Genau diese Frage fand ich auch spannend. Und es ist tatsächlich so, mit steigendem Einkommen nimmt die Zahl jener zu, die sich einen vorzeitigen Rentenbeginn vorstellen können. Bei einem monatlichen Einkommen von unter 1.000 Euro waren es 33%. Bei einem Monatseinkommen von 4.000 Euro und mehr immerhin schon 43%.
Und welche Fragen wurden noch gestellt?
Na, zum Beispiel, ob es mit dieser neuen Regelung gelingen könnte, Fachkräfte länger in den Unternehmen zu halten und ob damit in der gesetzlichen Rentenversicherung Bürokratie abgebaut wird.
Also ich hätte ja intuitiv jetzt vermutet, dass beide Fragen eher von der Mehrheit mit Ja beantwortet werden. Ist das so?
Schau dir die Ergebnisse an, dann weißt du es.
Also eigentlich bin ich ja gewohnt, dass du mir die Welt erklärst, aber gut. Ich werfe einen genaueren Blick in unsere Ergebnisse und ja, Sie, die uns zuhören, können das natürlich auch machen auf www.dia-vorsorge.de. Aber nun zu unserem heutigen Thema.
Wie kommen Auswanderer an ihre Rente?
Und worauf müssen Unternehmen achten, wenn sie an ehemalige Mitarbeiter eine Betriebsrente ins Ausland überweisen?
Dazu gibt uns Michael Hoppstetter Auskunft.
Der sich schon auf den Weg gemacht hat, in Kürze eine neue Aufgabe bei einem renommierten BAV-Berater in Deutschland zu übernehmen. Heute, wo wir sprechen, ist er aber Geschäftsführer des Pensionsberaters Longyal und Vorstand des Ergo Pensionsfonds.
Gut zu wissen.
Herzlich willkommen, Herr Hauptstädter.
Ja, herzlich willkommen, Herr Morgenstern. Hallo, Herr Dietrich. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Ja, guten Tag, Herr Hauptstädter. Sie beraten seit Jahren schon Unternehmen zur betrieblichen Altersvorsorge. Wie ist denn das mit Rentenzahlungen ins Ausland? Kommt das da öfter vor?
Ja, die Zahl nimmt deutlich zu. Wir haben immer wieder mit Unternehmen zu tun, die Betriebsrentner haben, Direktzusagen haben, die dann eben ins Ausland verzogen sind, vielleicht in ihre Heimat zurückgegangen sind. Und deswegen müssen Betriebsrenten verstärkt ins Ausland gezahlt werden. Ja.
Angenommen, ich wäre vor 30 Jahren nicht in die Selbstständigkeit gewechselt, sondern bei meinem Verlag geblieben. Der hatte damals für mich eine Direktversicherung abgeschlossen. Und weiter angenommen, ich würde in 3 Jahren, dann beginnt meine Rentenzeit, mit meiner Frau nach Wien ziehen, wo unser Sohn mit seiner Familie lebt. Was müsste ich tun, damit ich meine Rente aus der Direktversicherung bekomme?
Ja, aus der Direktversicherung ist es relativ einfach. Der Versicherer wird ja Kontakt zu Ihnen aufnehmen, wenn der Versicherungsvertrag ausläuft, und wird Sie fragen, wohin er die Versorgungsleistung, die Versicherungsleistung denn auszahlen darf. Und wenn der Versicherer Ihre neue Anschrift kennt, dann wird er Sie auch dort erreichen. Problematischer ist das Ganze, wenn wir eben Direktzusagen haben und der Arbeitgeber ja als Versorgungsträger Kontakt aufnehmen muss und die Renten auch direkt auszahlt.
Ich müsste dem Versicherer dann doch schon meine andere Anschrift mitteilen, denn das weiß er ja auch nicht von allein.
Nein, das ist richtig. Also dem Versicherer müssen Sie Ihre Anschrift mitteilen, und dann wird der Versicherer bei Ablauf des Vertrages, vor Ablauf des Vertrages, üblicherweise sind das 6 bis 9 Monate vorher, wird er Sie anschreiben, mitteilen, wie hoch denn die Leistung ist, die ausgezahlt wird, und danach fragen, wohin er die denn überweisen darf.
Mein Kollegen zieht's nach Österreich, ehrlich gesagt, mich zieht's ein bisschen weiter weg. Vor allem seit ich weiß, dass es auf Hawaii sogar Bier gibt. Also Südsee, nicht eigene Insel, aber Insel, das kann ich mir gut vorstellen.
Sehr schön.
Wie ist denn das mit der Überweisung des Geldes dorthin? Das ist dann ja ganz sicher nicht mehr Euro, das ist nicht mehr Europäische Union. Wer übernimmt denn da zum Beispiel schon mal die Kosten? Geht das von meiner Rente ab?
Also die Kosten, fangen wir anders an. Der Arbeitgeber, der Versorgungsträger, schuldet die zugesagte Versorgungsleistung, die schuldet er in Euro. Und wenn auf der Strecke an den neuen Wohnsitz, wenn da eben Umrechnungen stattfinden, dann trägt auf der einen Seite das Wechselkursrisiko, trägt der Rentner. Und zum anderen Überweisungskosten fallen insbesondere in sogenannte Nicht-SEPA-Länder an. Also SEPA wäre ja so europäischer Wirtschaftsraum im Wesentlichen. Die USA, die zählen auch mit dazu. In Nicht-SEPA-Länder fallen schon mal Bankgebühren an. Und diese Bankgebühren, das ist durchaus signifikant, diese Bankgebühren trägt leider auch, oder was heißt leider? Es kommt darauf an, welche Perspektive wir einnehmen, trägt der Betriebsrentner.
Da das sehr teuer werden kann, so im Ausland, also das habe ich schon mal bei einer Überweisung in die USA gemerkt, kann man da was vereinbaren, dass man dann sagt, bitte nicht monatlich, kann ich es quartalsweise haben oder halbjährlich?
Hängt vom Goodwill des Arbeitgebers ab. Üblicherweise sind Renten ja Monatsleistungen, und wenn der Arbeitgeber dann seine Prozesse dafür verändern muss, dann könnte das da auch an der Stelle wieder aufwendig sein. Ich will es nicht ausschließen, aber es ist relativ ungewöhnlich und selten, dass das gemacht wird.
Aber beim Währungsrisiko lässt sich nichts ändern, ne? Also mein Kollege auf seiner exotischen Insel, der müsste dann schon so in seiner sehr speziellen Währung das Risiko selbst tragen.
Ganz genau. Ich habe die Betriebsrente, habe ich hier in Deutschland erworben, und die Währung ist eben Euro. Der Arbeitgeber schuldet die Rente, die Betriebsrente oder die Versorgungsleistung in Euro, und das Währungsrisiko trägt dann der Betriebsrentner.
Mhm. Haben Sie da Erfahrung? Wäre dann eine Lösung zu sagen, ich lasse mir das Geld in Deutschland auszahlen und achte ein bisschen auf die Kurse, oder mache einen Dauerauftrag, der dann eben seltener die Umwandlung ins Ausland vornimmt? Gibt es da Erfahrung oder Tipps?
Also denkbar ist das. Wir haben damit seltener tatsächlich zu tun. Wir überweisen die Rente tatsächlich direkt ins Ausland. Ein Konto in Deutschland zu haben, ohne hier einen Wohnsitz zu haben, ist ja auch nicht ganz einfach. Wahrscheinlich dann auch wieder nur über Umwege möglich. Insofern vielleicht auch noch mit Kontoführungsgebühren dann in Deutschland wieder verbunden. Also insofern muss man sich das tatsächlich im Einzelfall anschauen und nach Lösungen und Strategien überlegen, was was da möglich und denkbar wäre, vielleicht über die Familie sowas zu organisieren. Nicht ausgeschlossen. Wir überweisen tatsächlich mittlerweile in mehr als 40 Länder weltweit die Betriebsrenten und Indiz dafür, dass es eher direkt auf die Konten dann auch der Versorgungsberechtigten geht.
Also ist es auf jeden Fall schon mal außerhalb von Europa kompliziert. Wie ist das denn jetzt mit der Steuer? Zahle ich die dann? Betriebsrenten sind ja in der Regel steuerpflichtig. Ja. Muss ich dann die auf der Insel versteuern oder in Deutschland? Wie läuft das?
Ja, das Prinzip der Versteuerung ist nicht ganz einfach. Hängt davon ab, wo Sie tatsächlich Ihren Wohnsitz angemeldet haben und wo Sie Ihren regelmäßigen Aufenthalt haben. Stichworte hier beschränkte und unbeschränkte Steuerpflicht. Unbeschränkt steuerpflichtig sind Sie, ganz klar, wenn Sie in Deutschland Ihren Wohnsitz haben und hier auch überwiegend leben. Überwiegend definiert das Steuerrecht dann mit mehr als 183 Tagen im Jahr. Und beschränkt steuerpflichtig sind, wenn Sie eben im Ausland leben, auf Ihrer Südseeinsel leben und dort auch mehr als 183 Tage im Jahr tatsächlich sich aufhalten. Aber, und das ist bei den Betriebsrenten ja eben so, Einkünfte aus Deutschland erzielen. Dann sind diese Einkünfte hier in Deutschland beschränkt steuerpflichtig. Am Ende des Tages, wo Sie sie dann exakt de facto versteuern, hängt dann auch nochmal mit sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen ab, die dann die einzelnen Länder untereinander geschlossen haben. Mit einer Vielzahl von Ländern bestehen diese Doppelbesteuerungsabkommen, um eben auszuschließen, dass sie gegebenenfalls aufgrund einer beschränkten Steuerpflicht hier in Deutschland versteuern müssen und zusätzlich nochmal auf ihrer Südseeinsel.
Das heißt, diese Doppelbesteuerungsabkommen verhindern, dass ich sozusagen zweimal Steuern zahlen muss. Einmal die Lohnsteuer, die das Unternehmen gleich abzieht, wenn sie das auszahlt an mich, und zum anderen die Einkommenssteuer, die ich dann im Empfängerland bezahlen muss.
Ja, es ist genau, also das wäre zumindest mal das Ziel. Ob es dann am Ende des Tages immer gelingt, das hängt von den einzelnen Ländern ab, von den einzelnen Doppelbesteuerungsabkommen ab. Aber ja, diese Doppelbesteuerungsabkommen haben genau dieses Ziel, diese Doppelversteuerung zu vermeiden.
Kann ich denn dagegen was machen, wenn jetzt der Fall eintritt, das Doppelbesteuerungsabkommen greift nicht automatisch, so wie es eigentlich gedacht ist? Lohnsteuer ist schon weg, jetzt muss ich es nochmal versteuern. Kann man sich dagegen wehren?
Nein, nach meiner Einschätzung können Sie sich nicht dagegen wehren. Mag im Einzelfall, hängt dann wahrscheinlich auch wieder vom Steuerrecht des einzelnen Landes ab, aber jetzt aus meiner Perspektive und aus dem deutschen Steuerrecht oder Systemen würde ich mal sagen, dagegen können Sie sich auch nicht wehren. Aber da muss ich gestehen, bin ich jetzt auch nicht so in den Untiefen des internationalen Steuerrechts so sehr zu Hause. Da mag es dann auch noch Irrungen und Wirrungen geben, die vielleicht dann Möglichkeiten zulassen, sich dagegen zu wehren oder eben auch das rigoros einschränken.
Also die Zeit auf deiner Insel kann ganz knifflig werden, Fabian.
Ja, ich sehe schon. Also das ist dann schon eine Sache, die man sich gut überlegen muss und sich auch nochmal beraten lassen muss, bevor man übersiedelt. Naja, und durchrechnen muss man es, glaube ich, ohnehin, ob sich das dann nach Kosten und Steuern alles noch zu einer entsprechenden Summe zusammenfügt, von der man da schön leben kann unter Palmen. Aber sagen Sie mal, unbeschränkt, beschränkt, steuerpflichtig und so weiter, woher weiß denn eigentlich mein ehemaliger Arbeitgeber, was bei mir jetzt Sache ist und zutrifft?
Der Arbeitgeber kann sich bestenfalls an der Anschrift orientieren, die Sie eben entsprechend mitgeteilt haben. Damit wäre dann ja zumindest schon mal die Wohnsitzfrage beantwortet. Dann regelt danach das aus meiner Sicht das Doppelbesteuerungsabkommen, ob ich nochmal zusätzlich Steuern zahlen muss oder nicht. Der Arbeitgeber würde hier die zu zahlende Lohnsteuer einbehalten, entsprechend abführen und alles Weitere muss der Versorgungsberechtigte dann mit seiner Steuererklärung in dem jeweiligen Wohnsitzland dann
reden. Wir haben jetzt immer über den Empfänger der Rente gesprochen, reden wir doch mal über den Absender. Ist das für Unternehmen eine sehr aufwendige Angelegenheit, wenn Sie viele ehemalige Arbeitnehmer im Ausland haben? Ist das eine komplizierte Sache? Oder weil Sie ja auch Unternehmen beraten, wird das alles an den Dienstleister delegiert?
Das kommt drauf an. Also vielleicht erstmal das Delegieren an den Dienstleister. Bei den großen Unternehmen, die machen das in der Regel selbst, die ihre großen Personalabteilungen haben. Bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen kommt das durchaus vor. Andererseits reden wir dann ja meist eben auch nur über eine begrenzte Anzahl von Versorgungsberechtigten. Ist das kompliziert? Das kann man so einfach auch nicht beantworten. Also die Überweisung an sich ist insbesondere dann, wenn es sich um SEPA-Länder handelt, jetzt nicht kompliziert. Ich gebe den Datenträger an meine Bank und die führt die Überweisung dann am Ende des Tages aus. Das, was es kompliziert machen kann, sind dann die Tücken des Alltags. Also der Betriebsrentner lässt sich scheiden. Da wird eine Betriebsrente oder eine Rente dann im Wohnsitzland wird gepfändet. All sowas. Das sind dann gegebenenfalls Aspekte, die das Ganze für den Arbeitgeber etwas komplizierter und umständlicher machen. Aber Korrespondenz natürlich, wenn dann mal was geändert werden soll, wenn Fragen gestellt werden und die dann vielleicht nicht in Deutsch gestellt werden, das kann das Ganze dann alles schon mal komplizierter machen.
Ich habe mal was gelesen von einer Lebensbescheinigung, die man auch braucht, weil Sie Dokumente angesprochen haben. Was ist das?
Ja, Lebensbescheinigung ist jetzt kein Phänomen, das man bei Auslandsrentnern hat, sondern eine Lebensbescheinigung braucht man oder holen Arbeitgeber auch bei inländischen Betriebsrentnern ein. Klar, der Betriebsrentner muss im Zweifel nachweisen, dass er eben noch lebt und dann auch eben auch Anspruch auf die Betriebsrente hat. Mhm. Man hat ja vor ein paar Jahren mal von den griechischen Rentnern gehört, die dann noch viele Jahre nach ihrem Ableben die Betriebsrenten bezogen haben. Und sowas möchte der Arbeitgeber natürlich ausschließen. Mhm. In Deutschland bekommt man diese Informationen üblicherweise über die Sozialversicherungsträger. Der Arbeitgeber ist sogenannte Zahlstelle, führt die Sozialversicherungsbeiträge ab, auch auf die Betriebsrente. Und alle Veränderungen, also der Betriebsrentner, die Betriebsrentnerin ist verstorben, bekommt der Arbeitgeber dann über dieses Zahlstellenmeldeverfahren auch wieder zurückgespielt. Im Ausland ist das anders, weil wir da gegebenenfalls keine Sozialversicherungsbeiträge entsprechend abführen und einbehalten, müssen wir uns vergewissern oder muss sich der Arbeitgeber vergewissern, dass eben der Versorgungsberechtigte noch lebt. Und dann wird einmal im Jahr oder alle zwei Jahre spätestens wird eine solche Lebensbescheinigung eingeholt. Und wenn wir dann über Ausland reden, über die Südseeinsel oder über Wien, dann kann es mit der Sprache vielleicht schwierig werden, wie solche Lebensbescheinigungen ausgestellt werden. Dann kann es vielleicht auch Unkenntnis sein. Kennt man zum Beispiel im Ausland, so eine Lebensbescheinigung, wo hole ich die eigentlich ein? Macht das meine Kommune? Muss ich mich ans Konsulat wenden? Und so weiter und so weiter. Also das sind dann vielleicht Herausforderungen, die der Arbeitgeber beziehungsweise dann vielleicht auch der Betriebsrentner tatsächlich hat.
Also meine Lebensbescheinigung aus Wien, die kommt auf Deutsch. Was machen wir denn nur mit der von Fabian? Die wird ja wahrscheinlich nicht in Deutsch ausgestellt sein. Wer bezahlt die Übersetzung?
Ja, das ist ein guter Punkt. Die Herausforderung besteht hier für den Arbeitgeber und der Arbeitgeber wird dann wahrscheinlich die Übersetzung bezahlen lassen müssen. Das ist etwas, was er anfordert. Dann wird er wahrscheinlich auch die Kosten dafür übernehmen. Er wird die Kosten dafür übernehmen müssen. Und dann kommt es eben darauf an, ob es vielleicht eine gängige Sprache ist, in Englisch oder Französisch oder sowas, was dann vielleicht im Unternehmen noch selbst übersetzt werden kann. Aber wenn es dann eine exotischere Sprache oder Dialekt ist, dann wird es vielleicht aufwendiger und dann fallen dann eben entsprechend auch Kosten an.
Jetzt gehen wir mal davon aus, ich lasse es mir in der Südsee so richtig gut gehen, vielleicht ein bisschen zu gut und lebe über meine Verhältnisse.
So wie in Deutschland.
Ja, genau. Und dann will man mich fänden. Wie ist das denn eigentlich? Also in Deutschland wäre das ja keine Sache, ein Fändungsbeschluss. Wie klappt das aus dem Ausland? Ist das überhaupt möglich? Falls ich vielleicht dann an auch die Insel wechseln will und auf der anderen neu anfangen?
Ja, das sind, hatte eben schon mal über so die Tücken des Alltags angesprochen und genau solche Pfändungsbeschlüsse sind zum Beispiel eine dieser Tücken. Dann gibt es ja in Deutschland pfändungsfreie Grenzen, also was darf an Einkommen ausgezahlt werden, das nicht gepfändet wird und so weiter. Und das sind vollkommen andere oder können durchaus andere Rechtsumstände oder Rechtsgrundlagen dann im Ausland vorherrschen. Und das ist für die Arbeitgeber dann das Problem, herauszufinden, welches Recht gilt denn dann im Wohnsitzland des Betriebsrentners. Und insofern nicht einfach.
Wir haben jetzt schon über einige Dinge gesprochen, die der Personalabteilung in den Unternehmen Probleme bereiten könnte. Pfändungsbeschlussgerate, Lebensbescheinigung. Was gibt es denn noch für Ereignisse im Leben oder für Zwischenfälle, die für das Unternehmen zu zusätzlichen Aufwand führen könnten?
Eine besonders große Herausforderung ist die Ehescheidung. Wir haben in Deutschland ja schon ein sehr komplexes sogenanntes Versorgungsausgleichsrecht. Und da ist die Frage, wie sowas im Ausland geregelt wird. Dazu kommen dann auch Versorgungsleistungen an Hinterbliebene. Wann gilt eine Ehe als geschlossen? Wann ist sie eben, gilt sie als nicht mehr geschlossen, als aufgehoben? Wie ist das bei Waisenrenten zum Beispiel? Gibt es sowas wie Halb- und Vollwaisen? Bis zu welchem Alter werden die gezahlt und so weiter? Also das sind alles Herausforderungen. Das ist in Deutschland sehr einfach und klar geregelt. Aber im Ausland können das durchaus sehr unterschiedliche und ganz andere Rechtsgrundlagen sein, die es da zu beachten gilt. Und ganz klar ist, die sagen wir mal, Standardpersonalabteilung in Deutschland hat wahrscheinlich keine großen Erfahrungen damit, wie denn die Unterhaltsrechte zum Beispiel für Kinder in meinetwegen Thailand geregelt sind.
Gut, jetzt hat es Klaus ja einfacher, ne? Der will ja nur nach Wien und die sprechen da ja leidlich unsere Sprache.
Leidlich.
Der kann sich da noch kurzfristig informieren, aber ich mit meiner Südseeinsel habe das Gefühl, ich muss langsam anfangen, mir Gedanken zu machen, was da alles zu beachten ist. Wo bekomme ich denn da Hilfe, wenn ich welche suche? Wer kann mich da beraten? Und vor allem, was glauben Sie, wann muss man da anfangen, bevor es in Rente geht?
Also es gibt auf weltweit operierende Steuerkanzleien, die zumindest dann auch über die gängigen Länder sicherlich Auskünfte zu den zumindest mal steuerlichen Behandlungen Auskunft geben kann. Mhm. Dann gibt es Pensionsberater, die Niederlassungen überall haben und sicherlich dann auch gängigsten Fragestellungen zu den Betriebsrenten im Ausland auch beantworten können. Die Pensionsberater sind allerdings üblicherweise, werden sie vom Arbeitgeber beauftragt und da muss man dann vielleicht mal nachfragen, die Frage an die Personalabteilung im Unternehmen richten, die sie dann an den Pensionsberater entsprechend weiterleitet. Okay.
Ja, also zum Schluss haben wir eine Tradition. Wir stellen unseren Gästen immer zwei Fragen. Die eine lautet, wie stehen Sie zu einem geplanten staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge?
Meine persönliche Meinung ist, dass wir das schwedische Modell gerne auch zeitgleich mit den Schweden hätten aufsetzen sollen und Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung dorthin in eine kapitalgedeckte Altersversorgung umwidmen. Hätten wir das getan, glaube ich, hätten wir heute einen anderen Stand und würden dieses Thema ganz anders diskutieren. Es heute nochmal aufzusetzen, ist die Frage, ob die Kapitalmärkte in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, und so lange muss man das ja mindestens denken, so ein System, bevor man erste Früchte daraus ernten kann, ob das in dem Maße dann auch nochmal Erfolg trägt. Dennoch, in der ersten Säule der Altersversorgung, also in den gesetzlichen Sicherungssystemen, wäre ich sehr dafür, sowas zu tun. Und die betriebliche Altersversorgung ist per Definition schon eine kapitalgedeckte Altersversorgung immer gewesen. Entweder ich habe einen externen Versorgungsträger oder das Unternehmen hat über die Direktzusage entweder Kapital selbst extern angesammelt oder es ins Unternehmen investiert, was auch eine Art der Kapitaldeckung dann ist. Also insofern vollkommen richtig, das zu tun. Viel zu spät sind wir.
Die zweite Frage ist ziemlich persönlich. Uns würde interessieren, wie sind Sie selbst fürs Alter aufgestellt? Ich vermute mal, die betriebliche Altersvorsorge wird da eine Rolle spielen.
Die Vermutungen liegen nicht ganz falsch, aber ich habe meinen Costolani gelesen, der ja schon vor vielen, vielen Jahren gesagt hat, nicht alle Eier in ein Nest legen. Und genauso habe ich das auch gemacht. Eine solide gesetzliche Versorgung, eine solide betriebliche Versorgung und habe dann privat auch noch über Versicherungen, über Fonds, über Immobilien versucht, mir eine auch wieder solide dritte Säule der Altersversorgung aufzubauen. Und ich glaube, in der Addition passt das soweit.
Also wunderbar. Können wir guten Gewissens bei Ihnen sagen, Rente gut, alles gut.
Es könnte immer besser sein, aber ja, vielen Dank.
Herr Hofstetter, wir bedanken uns ganz recht herzlich für das interessante Gespräch und wünschen Ihnen alles Gute.
Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, Herr Hofstetter. Ja, und wenn Sie jetzt uns zugehört haben und Ihnen noch Fragen eingefallen sind, die offen geblieben sind, stellen Sie uns diese gerne. Wir werden im Nachgang im Zweifel nochmal auf Herrn Hofstetter zugehen und ihn das fragen, was er vielleicht da noch nachliefern kann. Ihre Fragen schicken Sie bitte wie immer an info@dia-vorsorge.de.
So, Fabian, was bleibt?
Also, das mit der Südsee überlege ich mir nochmal.
Dabei würden dir Hawaii-Hemden doch ausgezeichnet stehen.
So ist es, deswegen habe ich auch einige davon. Aber auf jeden Fall gut, dass wir über die Rente im Ausland gesprochen haben.
Na, eigentlich haben wir ja nur über die Betriebsrente gesprochen.
Stimmt, was ist eigentlich mit der gesetzlichen? Braucht es da auch eine Lebendbescheinigung zum Beispiel?
Das klären wir irgendwann mal später.
Wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.